Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bevor es mit der Folge heute losgeht, wollte ich euch noch kurz sagen, was ihr diese Woche alles verpasst habt bei Insert Moin, falls ihr noch kein Patreon oder kein Steady-Supporter seid. Am Montag ging es los mit unserer Folge der Woche, die ihr jetzt gleich auch in voller Länge hört, Ghost Recon Breakpoint und warum Ubisofts neues AAA-Taktik-Shooter-Game so eine herbe Enttäuschung für uns geworden ist. Da hatte ich mit Dimi und Matthias gesprochen. Viel Spaß gleich bei dieser Folge. Dann was gab es noch? Am Dienstag hatten wir einen Le Snack über die Apple Arcade. Nachdem wir letzte Woche ja mit Entwicklern drüber gesprochen hatten, was Apple Arcade und Google Play Pass für Auswirkungen für die Entwicklerszene hat, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir einen Konsumenten. Und zwar den guten Thorsten. Der hat gesagt, Apple Arcade hat für ihn den Spaß zum Mobile Gaming zurückgebracht. Und da konnte ich mich eigentlich nur anschließen. Wir haben ein Le Snack Format gemacht. Da haben wir mehrere Spiele. Jeder hat seine Top 3 der aktuellen Apple Arcade rausgepickt und die stellen wir euch in kurzer, knapper Form vor. Vielleicht eine kleine Inspiration, falls ihr auch Apple Arcade euch angeschaut habt. Und Mario Kart Tour ging es dann am Mittwoch direkt mit Mobile Gaming weiter. Das war tatsächlich aber wieder eine Enttäuschung im Vergleich zu den kleinen Perlen, die wir bei Apple Arcade gefunden haben. Am Mittwoch also Mario Kart Tour mit Tobi Feltin von der Game Pro und mir. Und Grid, es ging gleich rennsportartig weiter. Am Donnerstag habe ich mir seinen Kollegen Robin Rüther geschnappt. Wir haben über Grid gesprochen, das neue Rennspiel der Codemasters. Was es gut macht, was es vielleicht weniger gut macht und für wen es vielleicht ein ideales Rennspiel wäre oder auch nicht. Und Concrete Genie ging es PlayStation exklusiv dann weiter am Freitag. Da hatte der Micha die wunderbare AK, also Ann-Kathrin, eingeladen, auch von der GamePro. Eine sehr GamePro-GameStar-lastige Woche fällt mir auf, was die Gäste angeht diese Woche. Am Freitag habt ihr gehört, Concrete Genie und ein famoses Spielchen für Leute, die gerne ein bisschen verträumt malen wollen. Ein Action-Adventure hört ihr dann ausführlich in der Folge am Freitag. Und wie könnt ihr das alles hören? Ihr müsst einfach nur auf steadyhq.com/insertmoin gehen oder auf patreon.com/insertmoin. Das sind unsere beiden Crowdfunding-Kampagnen. Da könnt ihr dieses Projekt dauerhaft und langfristig unterstützen. Wenn euch dieser Podcast etwas wert ist, dann geht dort vorbei. Für 5 Euro im Monat könnt ihr euch dort ein Abo klicken und bekommt dann von Montag bis Freitag jeden Tag eine frische Folge. Die Folgen am Samstag und Sonntag sind dann eher frei zu hören. Die Samstagsfolge ist dort aber dann auch in diesem Feed zu finden natürlich mit der Wochenzusammenfassung mit Micha und mir. Würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, denn nur mit euch ist dieses Projekt überhaupt möglich, dass wir jeden Tag podcasten, jeden Tag über Spiele sprechen, über News, über Messen gehen und so weiter, ist nur möglich. Wir können es nur hauptberuflich machen, wenn ihr uns dort unterstützt. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Wenn ihr sagt, ja, ich habe gerade die Kohle nicht übrig, dann schaut auf jeden Fall auch bei uns auf dem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/insertmoin, da könnt ihr ein Prime-Abo hinterlassen. Das kostet euch gar nichts, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann bekommt ihr pro Monat ein Prime-Abo, was ihr eurem Lieblings-Twitcher schenken könnt. Und das würden wir gerne annehmen, wenn ihr da Zeit zu findet. Schaut mal vorbei, der Turbo, unser Community-Streamer, ist dort auch fleißig am Streamen. Ich bin auch hin und wieder mal, wenn ich keinen Titel mit NDA habe, wie jetzt gerade aktuell, auch vor Ort zu finden. Also schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Jetzt viel Spaß mit der Folge Ghost Recon Breakpoint. Tschüss, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei fantastische Gäste am Start. Den einen habt ihr neulich erst gehört, wie könnte ich es vergessen, beim Concrete Genie Preview Cast, nämlich Matthias. Wunderschönen guten Morgen.
Hallöchen.
Und auf der anderen Leitung aus München zugeschaltet der famose Dimi von der GameStar. Guten Morgen.
Hi.
Matthias, sag doch noch mal ein paar Takte zu dir, falls die Leute den Preview-Cast nicht gehört haben. Du bist in Berlin, du bist freier Journalist?
Ich bin sowohl freier Journalist für Magazine wie Zeit Online, Spiegel Online und Frankfurter Allgemein, Sonntagszeitung und so ein Spaß. Und bin auch in Teilzeit leitender Redakteur von Spieletipps.
Mhm. Und Dimi, du bist natürlich der heimliche Star der GameStar, der beliebteste Videospielredakteur der Welt, oder?
Neben allen anderen beliebtesten Spielredakteuren der Welt.
Ja, du fühlst dich noch wohl bei der GameStar und in München?
Ja, natürlich. Auch nach dem Test von Ghost Recon Breakpoint, und das war nicht unbedingt selbstverständlich.
Das war tatsächlich nicht selbstverständlich, wobei es mich aber tatsächlich ein bisschen überrascht. Genau darüber will ich heute mit euch reden. Ghost Recon Breakpoint wurde angekündigt von Ubisoft als neuer Taktik-Shooter mit Open-World-Anleihen, yada, 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 wie man es halt kennt von Ubisoft. Und es ist ja auch eine recht bekannte Marke. Ubisoft ist ein renommierter Publisher, renommierte Studios. Dass da mal so ein richtiger Flop rauskommt, ist ja eher die Ausnahme. Oder generell in AAA-Bereichen rechnet man ja gar nicht mehr damit, dass da so viel schief gehen kann. Wenn man jetzt aber den Release mal anschaut, du hast jetzt schon ein bisschen geteasert, Dimi, 59% oder 59 Punkte auf Metacritic. Ich bin jetzt nicht der größte Wertungsfan, aber 59 als Durchschnittswertung für ein AAA-Spiel, bei dem mehrere hundert Leute gearbeitet haben, das ist schon ungewöhnlich, schon eine Ausnahmesituation, oder?
Ja, also Ghost Recon Breakpoint ist so ein bisschen das Service-Game, mit dem sie den Bogen überspannt haben. Das ist ja eingebettet in einen größeren Kontext. Ubisoft ist aktuell, oder was heißt aktuell, in den letzten Jahren quasi setzen sie all ihren Spielen den Stempel auf, das Ding muss auch als Service-Spiel funktionieren. Das heißt, über den Release hinaus die Leute bei der Stange halten, die Spielerinnen und Spieler mit Content versorgen. Und da experimentiert man natürlich sehr viel auch mit Vermarktung, Monetarisierung, Ingame-Shops. Und das hat auch ab und zu schon funktioniert. Assassin's Creed Odyssey war ein großer Erfolg, und bei Far Cry New Dawn hatten die Mechaniken waren auch drin. Da war es eher so egal. Und Ghost Recon Breakpoint ist ein Spiel, wo sich dieser Service-Game-Ansatz so sehr beißt mit der DNA des Spiels und von dem, was die Leute erwarten von einem Ghost Recon, dass es da halt richtig knallt, und deshalb ist auch dieser ganze Konflikt um die Mikrotransaktionen, die im Spiel sind und so, so richtig hochgekocht.
Matthias, ist es jetzt dieses Triumvirat aus Anthem, Fallout 76 und Ghost Recon Breakpoint, auf das wir in ein paar Jahren zurückschauen werden, was den Wandel bei den Games as a Service eingeläutet hat? Oder wie siehst du das?
Das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, wobei ich sagen muss, ich finde ja, Anthem und Fallout 76 haben wenigstens noch den Anschein gehabt, irgendetwas Neues ausprobieren zu wollen. Und da ist es bei Ghost Recon Breakpoint halt direkt von Anfang an, also da ist nichts drin, was irgendwie auch nur ansatzweise, wo man denkt, so, ach, guck mal, da haben sie sich ja mal Gedanken gemacht um etwas. Und deswegen, ich glaube tatsächlich auch, weswegen Ghost Recon Breakpoint den Bogen überspannt ist, weil anders als zum Beispiel ein Assassin's Creed Odyssey, was halt also erstmal ein grundsolides Spiel ist, wo dann diese Mechanismen draufgepackt wurden, ist das Problem bei Ghost Recon Breakpoint, aber eben auch bei Anthem und Fallout 76, es sind schlechte Spiele, auf die dann noch die Mechanismen, die Live-Service-Mechanismen draufgesetzt wurden. Also ich glaube, das ist tatsächlich, da ist der Punkt erreicht, wo die Spieler und die Kritiker irgendwann sagen, nein, danke.
Ja, ich glaube halt, dass bei Ghost Recon Breakpoint einfach sehr früh in der Entwicklung entschieden wurde, okay, das Ding muss als Service-Game funktionieren. Und das war die Leitidee und sag ich mal, das Paradigma, das halt treibend war. Ob man jetzt die bestmögliche Fortsetzung für ein Ghost Recon macht, das war dann eher nachrangig. Weil du siehst in Ghost Recon Breakpoint schon tolle Ansätze. Ich war damals bei dem Preview-Event, als es zum ersten Mal revealed wurde. Und auf dem Papier ist das genau das, was die Fans sich gewünscht haben. Ja, mehr von diesem Spec-Ops-Charme, nenne ich ihn jetzt mal, ja. Mehr solche Survival-Aspekte, so sinnvolle Detailänderungen, wie dass man Zäune auflöten kann und so. Und dass du jetzt eben gegen andere Spec-Ops-Soldaten kämpfst, dass sie sich ein bisschen loslösen von diesem bolivianischen Szenario und so. Also da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, da haben sie schon sehr auf das gehört, was die Fans, die Wildlands, die Treue gehalten haben, auch formuliert haben als Wunsch. Das ist nur halt völlig begraben unter diesen aufgesetzten Loot-Spiralen und an den ganzen drumherum sich füllenden Rollenspielbalken, die aber spielmechanisch überhaupt nicht funktionieren und auch überhaupt nicht motivieren.
Habt ihr denn beide Wildlands gespielt, also den direkten Vorgänger quasi, wenn ich es jetzt mal so von der Grundidee würde ich es jetzt mal so als direkten Vorgänger bezeichnen, da hat es ja noch einen Ticken besser funktioniert, oder? Oder hat man es da auch schon gemerkt, so krass, dass da diese Games-as-a-Service-Geschichten das Spiel kaputt machen?
Also Wildlands habe ich sehr ausführlich gespielt. Ich habe es damals getestet, aber ich habe es auch nach Release noch sehr lange privat gespielt. Das war ja ein erstes Experiment für sie. Also du hast in Wildlands schon gesehen, da versuchen sie jetzt mal so ein bisschen irgendwie rumzuprobieren. Da gab es dann auch irgendwie ersten Season Pass, der wurde dann aber umformuliert in so ein Jahr-1-Pass. Und dann gab es noch ein Jahr-2-Pass, den man auch noch mal verkauft hat, wo dann neue Inhalte kamen, Missionen zu Splinter Cell und Rainbow Six und so weiter. Und sie haben da schon versucht, diese Open World irgendwie am Leben zu halten mit Community Challenges und die Leute da bei der Stange zu halten. Das hat besser funktioniert, lustigerweise, als jetzt bei Ghost Recon Breakpoint, weil sie sich da Service-Mechanismen haben einfallen lassen, die besser zu der Art Spiel passen, die Ghost Recon sein will, nämlich ein Koop-Shooter. Da gab es halt dieses Tier-1-System, das sie eingebaut haben nach Release. Im Prinzip 50 neue Schwierigkeitsgradsstufen, die du nach und nach freischalten kannst. Und die werden halt immer brutaler. Und du wirst dafür aber belohnt mit coolen Outfits, mit irgendwelchen coolen neuen Kampfwesten und Helmen. Und so weiter. Halt so das, was man dann irgendwie wollte. Und das war eben sehr gekoppelt an eine Spielmechanik, die du auch wolltest, weil du dir denkst, okay, Wildlands, ich will, dass es einfach immer härter, immer heftiger ist, weil ich will da irgendwie meine Spec-Ops Ideen mit meinen Koop-Kumpels ausprobieren und so. Also das war irgendwie auch nicht jetzt ultra die Revolution, aber es war durchdachter als das, was Ghost Recon Breakpoint macht, nämlich sich einfach ein Loot-System zu nehmen aus irgendwie einem Action-Rollenspiel, aus einem Assassin's Creed, meinetwegen aus einem The Division, und das einfach auf so einen eigentlich genrefremden Koop-Shooter drauf zu klatschen und dann zu hoffen, dass das halt irgendwie miteinander harmoniert.
Aber Matthias, ich meine, du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es einfach, dass du es einfach langweilig findest. Mhm. Also man hat hier eine riesige Open World mit ganz, ganz, ganz viel Platz und man hat eine fiktive Insel namens Aurora. Man kann zig Basen infiltrieren. Wäre das denn jetzt, wenn man diese ganzen Loot-Mechaniken rausnehmen würde, wäre es denn dann ein gutes Spiel, deiner Meinung nach, oder kann es dann auch nichts mehr retten?
Also für mich nicht. Also ich finde, wie ich schon sagte, das Spiel wirkt von Anfang an unglaublich uninspiriert. Also ich finde, es fängt damit an, ich finde es wirklich hässlich, das Spiel. Also es ist, die Spielwelt ist die meiste Zeit so dieses typische grau, braun, grün Matschzeug und da ist keine Abwechslung drin. Die Charaktere sehen bescheuert aus, die Charaktermodelle sehen einfach 0815 aus. Ich finde, da ist nichts in dem Spiel drin, wo ich jetzt denken würde, das ist dieser Aspekt, der mich dann doch dabei halten würde. Das hätte die Geschichte sein können, aber von Anfang an hat ja auch da wieder Ubisoft übermittelt, nein, das hat natürlich keine Art von irgendwie gesellschaftspolitischer oder realistischer Relevanz. Alles, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass es irgendwie ein Kommentar auf das ist, was gerade in der Welt passiert, ist rein zufällig. Und das sind alles so Dinge, die da bin ich an einem Punkt tatsächlich inzwischen, das habe ich jetzt schon so oft erlebt in der Zeit, in der ich Videospiele spiele, dass ich denke so, nee, also 2019 habe ich darauf keine Lust mehr. Und dann deswegen wäre ein Ghost Recon Breakpoint auch ohne diesen ganzen Live-Service-Quatsch für mich ein Spiel, das ich nicht mehr spielen würde, weil ich einfach denken würde, habe ich alles schon gesehen.
Ja, ich finde es halt in dem Fall besonders schade, weil Ghost Recon Wildlands sich ja diese Kritik gefallen lassen musste, dass es sehr militärpropagandistisch wahrgenommen wurde, weil eben die Amerikaner dann irgendwie in Bolivien für Ordnung sorgen und da auch gegen die korrupten Militärmächte und so weiter kämpfen und nicht nur gegen Drogengangster. Und Ghost Recon Breakpoint, von der Idee her geht es ja darum, dass ein amerikanischer Topsoldat abtrünnig wird und aus irgendeinem Grund irgendwie Krieg gegen die USA und gegen den Rest der Welt führen will. Und du hast ja auch sogar so Flashback-Sequenzen, wo du zusammen mit diesem Cody Walker, mit dem John Bernthal im Krieg warst und du siehst dann irgendwie, wie man da irgendwie aus dem Scharfschützennest die Leute abschießt. Und also da wäre Potenzial gewesen, mal irgendwie zumindest was zu wagen. Das wäre vielleicht nicht das Originellste unter der Sonne gewesen, dass ein, sag ich mal, Soldat an diesen ganzen nationalistischen Idealen irgendwie scheitert. Aber es wäre auf jeden Fall das Potenzial da gewesen, da irgendeine Form von Geschichte zu erzählen. Aber du merkst eben so schnell, wie Matthias auch sagt, dass das nicht die Leitidee war und dass auch das Spiel nicht in erster Linie auf Basis einer Story entwickelt wurde, sondern man hat Grundsituation skizziert und dann hat man Open World und Levels und so weiter reingeballert und dann muss das irgendwie passen. Also diese Story rund um Cody Walker ist eigentlich nur ein Rahmen und es ist ja sogar so absurd, dass du den Boss zu jedem Zeitpunkt im Spiel theoretisch erledigen kannst.
Wie Zelda.
Also ja, genau, das, ja genau aber Zelda. Bei Zelda finde ich, war das ja, da lag der Fokus einfach woanders, aber das sagt dir halt viel über die Dramaturgie aus.
Ja, es gibt keine.
Jederzeit, es gibt keine.
Ja. Matthias, du hast gerade einen Artikel geschrieben, der gerade online gegangen ist über, Nutzung.
Der ist zunächst einmal im Print erschienen.
Ja, also halt wie Militär in Videospielen genutzt wird. Und alles, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe von Breakpoint, wie gesagt, diese Aspekte, dass man die Regierung hinterfragt, dass Soldaten abtrünnig werden, dass die vielleicht auch Kriegstraumata haben, ja, also das ist ja auch ein häufiges Thema, wie Soldaten mit solchen Traumata umgehen, ja, und dann irgendwie auch vielleicht dadurch sich radikalisieren. Das wäre doch alles da und ich habe immer das Problem bei Ubisoft, das war ja auch bei Destiny Destiny, bei The Division schon so, bei beiden Teilen, dass man immer denkt, okay, cool, jetzt haben sie ja Bock, auch bei Far Cry diese Themen anzuschneiden, aber sie trauen sich nicht, diesen letzten Schritt zu gehen. Was ich ja einigermaßen verstehen kann aus einer Business-Move-Sicht, wenn man halt so ein Spiel in Washington in den USA spielen lässt, dass man sich da nicht so viel traut. Aber wenn man jetzt auf einer fiktiven Insel ist, Aurora, und da alles Mögliche machen könnte, dann warum gehen die nicht diesen nächsten Schritt und machen auch mal eine kritische Auseinandersetzung mit diesem ganzen Militärgedöns?
Ich glaube also, dass zwei Gründe sind. Der erste ist tatsächlich, wie du schon sagst, es ist, Videospiele sind ein sehr, sehr kapitalistisches Medium, wo vor allem weniger gerade in großen Studios nach künstlerischer oder gesellschaftskritischer Vision gefragt wird, sondern eher, wie können wir das monetarisieren, wie können wir da Geld rausholen. Und da ist natürlich aus einer gefälligeren, aus einem gefälligeren Szenario, das nicht so aneckt, ist natürlich, wenn die Menschen weniger über die Geschichte nachdenken, denken sie vielleicht mehr darüber nach, wo sie das Geld lassen in den Mikrotransaktionen. So vielleicht denken tatsächlich viele gerade der höheren Menschen in Videospielstudios so. Und das Zweite, inzwischen bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich manchmal glaube, auch weil ich schon 1500 Interviews mit irgendwelchen Entwicklern geführt habe, dass viele Entwickler, gerade in den ganz großen Studios, glaube ich, ihr eigenes Medium gar nicht so nicht ernst nehmen, das ist das falsche Wort, sondern dem Medium weniger und dem Medium und den Spielern weniger zutrauen, als sie eigentlich könnten. Also ich glaube, da ist, ich habe manchmal das Gefühl, die denken selbst so, Videospiele sind nicht dafür geeignet, um da jetzt solche politischen Themen anzugehen, dafür ist nicht das richtige Medium, die Spieler sind nicht bereit dazu, und ich glaube, da täuschen sie sich tatsächlich. Also ich glaube, da unterschätzen wir auch sehr, sehr viele Spieler, die durchaus wahrscheinlich bereit wären, sowas auch mitzureflektieren und sich da auch darauf einzulassen. Sie kriegen halt nur so gut wie nie die Chance. Und wenn sie die Chance kriegen, dann in irgendwelchen Nischen spielen, die sie gar nicht erst erreichen, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, für mich so ein Grund. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, ihr nehmt euer eigenes Medium nicht so viel voll, wie ihr es eigentlich könntet. Und das finde ich sehr schade.
Und ich finde es halt so doppelt absurd, weil die Story von Ghost Recon Breakpoint ist sehr, sehr ähnlich zu der von Metal Gear Solid 3, das, weiß ich nicht, vor 17 Jahren oder was rauskam. Und Metal Gear Solid 3 hat dieses ganze Spionage, Agenten, Patriotismus für dein Land, irgendwie Dinge tun, Thema viel reifer und viel interessanter aufgegriffen. Du kämpfst gegen deine eigene Mentorin, die eben auch abtrünnig ist, und merkst aber am Ende, dass ihr alle irgendwie Spielbälle seid von irgendwie irgendwelchen größeren Mächten und so. Und da geht es ja darum, dass dein Hauptcharakter eigentlich später in der Serie zu einem Terroristen wird und mit seinem eigenen. Also das war vom Storytelling-Niveau schon so viel mehr als das, was Ghost Recon Breakpoint auffährt, so viele Jahre später. Und das ist, finde ich, irgendwie traurig, wenn man drüber nachdenkt.
Und diese Games-as-a-Service-Mechaniken, ich meine, wir hauen da ja wirklich als Presse, als Journalisten da ja wirklich oft drauf, und ich finde auch zu Recht. Aber gerade der Aspekt beißt sich dann für mich halt doppelt. Also nicht nur das Ghost Recon als Taktik-Shooter, Dimi, du hast es in dem einen Video, was du mit Fritz aufgenommen hast, ja auch so gesagt. Taktik-Shooter bedeutet, dass man mit einem Kopfschuss auch jemanden erledigen kann. Ja, also so ein Realismus-Aspekt. Das würde ja auch total viel dazu beitragen, diese Welt irgendwie realistisch darzustellen und dann auch ernste Themen anzusprechen, aber diese ganze Loot-Mechanik, die da übergestülpt wird, die stört ja dann in beiden Punkten. Einerseits von der Dramatik und andererseits natürlich auch, was diesen Realismus-Aspekt betrifft. Und sind es dann so Entscheidungen, die dann von Publisher-Seite kommen, weil das Spiel sich irgendwie finanzieren muss? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Entwickler, die seit Jahren an dieser Ghost Recon-Marke arbeiten, das nicht auch so sehen wie wir und da gerne auch mehr Dinge erzählen wollen. Weißt du? Oder? Also das ist so, man hat so dieses Gefühl bei Ghost Recon Breakpoint, die Ansätze sind alle da und wurden dann aber irgendwie weggebügelt oder glatt gebügelt.
Ja, also ich bin mir sicher, dass Ubisoft, ich meine, das sind ja über 1000 Leute, die daran gearbeitet haben, dass sie das sehr genau wissen, was bei dem Spiel schiefgelaufen ist. Diese Entscheidung, dass das ein Service-Game sein muss, die wurde unter Garantie weiter oben getroffen. Und ich gehöre übrigens auch nicht zu den Leuten, die Service-Games von vornherein verdammen, weil ich kann diese Perspektive durchaus verstehen, dass sich Entwickler sagen, okay, wir haben 3 Jahre lang diese wunderbare Open World jetzt gebaut und wir wollen ein bisschen wegrücken von dem, jedes Jahr kommt eine neue Open World raus, sondern wir haben eben diese eine Spielwiese und füllen die auf eine interessante Art und Weise mit Leben. Das kann ja gut funktionieren. Idealerweise ist es eine Win-Win-Situation, weil die Entwickler dann nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern sie können irgendwie auf kleinerer Flamme neue Inhalte machen. Die Spieler bekommen nach Release kostenlos neue Inhalte und dann gibt es meinetwegen so einen kostenlosen, einen kosmetischen Shop, und da können dann irgendwelche Fans noch was kaufen. Das muss nicht das absolute Böse und der absolute Worst Case sein. im Fall von Ghost Recon ist nur einfach das Spiel selbst nicht sonderlich toll. Also diese Kernmechanik, das Infiltrieren von Basen funktioniert zwar, im Schnitt aber nicht besser als im Vorgänger, der eben 2017 erschienen ist. Und dann hast du diese ganzen neuen Systeme, die wahrscheinlich sich niemand auch für Ghost Recon gewünscht hätte. Ja, wenn du das halt kontrastierst mit GTA Online. GTA Online war damals, das ist ja der Prototyp für ein funktionierendes Service-Game in einem, eigentlich in einem Singleplayer-Spiel ursprünglich. Aber diese Vorstellung, wenn du Leuten damals vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gesagt hast, ey, wie wär's mal ein GTA im Multiplayer zu spielen als MMO? Die Leute werden ausgerastet, völlig zu Recht, weil diese Vorstellung irgendwie in Liberty City rumzufahren mit Kumpels, das ist einfach ein super Modell. Und das haben sie dann gemacht. Bei Ghost Recon Breakpoint, wenn du da die Leute gefragt hast, hey, wie wär's denn mal, wenn Ghost Recon Drohnen-Bullet-Sponges hätte und Loot, den ihr euch, und wenn ihr dieselbe Sniper halt 10-mal findet, in unterschiedlichen Stufen, das wäre doch bestimmt voll cool. Da hätten die meisten Fans gesagt, nö, finde ich überhaupt nicht interessant, baut doch lieber irgendwie einen saucoolen Koop-Shooter. Und das haben sie nicht gemacht.
Das geht ja bis zu der Stelle runter, dass man eben keine echten Klassen hat. Also man kann ja die Klassen wechseln, aber die Missionen sind ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, weil es ja sowohl als Einzelner funktionieren muss, als auch eben mit mehreren zusammen. Es geht an der Stelle weiter, dass man Social Hubs hat. Eigentlich ist man der einzige Überlebende auf dieser Insel und dann rennen da 50 Hampelmänner rum in diesem Social Hub. und diese Drohnen, das ist ja so eine offensichtliche Mechanik, dass man gesagt hat, hey, die Gegner funktionieren nicht als Taktik-Loot-Shooter, weil du halt mit jedem dahergelaufenen, mit jeder dahergelaufenen Billigwaffe einfach jeden Gegner umnieten kannst, wenn du halt gut zielst. Also was brauchen wir? Wir brauchen dick gepanzerte Drohnen, die dann funktionieren wie bei Destiny. Ja, dass du da Magazin nach Magazin nach Magazin reinballerst und dann hast du quasi wieder so, okay, und jetzt lohnt sich's auch in der Welt rumzurennen, um irgendwie seltenere Waffen zu finden. Aber ja. Das ist doch so absurd in dieser Welt von Ghost Recon, da überhaupt so solche Mechaniken einzubauen. Ich meine, es gibt doch genügend Spiele bei Ubisoft, die genau solche Mechaniken gut umsetzen und wo das auch passt. Warum macht man das dann auf diese Marke? Ich verstehe es einfach nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Und dann ist ja auch noch ausgerechnet die KI sowohl bei den Drohnen, ja, als auch bei den Menschen so blöd, dass diese Mechaniken auch nicht besonders gut funktionieren. Es ist eine Sache, Drohnenkämpfe einzubauen, das hätte ich schon nicht cool gefunden. Aber dann auch noch Drohnen, die nicht damit klarkommen, wenn du dich hinter einem Felsen versteckst, sodass du wirklich einfach auf höchstem Schwierigkeitsgrad da ein Magazin nach dem anderen reinballerst. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da waren, Matthias, wahrscheinlich ähnlich, aber das war einfach, also das Kämpfen selbst macht einfach deutlich weniger Spaß als in vergleichbaren Loot-Shootern, weil selbst in The Division 2 die KI mehr kann als in einer ehemaligen Taktik-Shooter-Marke. Das ist schon schwierig.
The Division 2 kann die KI vor allem einen treffen, während man auf einem Trampolin springt, auf einem LKW durch die fährt und dabei noch ein Schutzschild trägt. Treffen die einen trotzdem? Das ist, finde ich, bei The Division. Aber ich finde sowieso, Drohnen sind gerade die Geheimwaffe in Anführungszeichen aller Videospiele, wenn man irgendwie so an die E3 zurückdenkt. Die letzte, so jeder fucking zweite Trailer hatte irgendwie eine Drohne da drin. und fast alle dieser Spiele kamen auch irgendwie von Ubisoft, wenn ich nur an Watch Dogs 3 denke. Ist auch so, alles mit Drohnen und Drohnen. Hier ist eine Drohne und da ist eine Drohne. Es ist so, ja, Drohnen, ganz toll. Vielleicht mal eine neue Idee oder vielleicht mal Drohnen anders einsetzen als alle Videospiele. Aber was ich noch mal ganz kurz generell auch zu diesen Games as a Service sagen will, ist, ich war zum Beispiel gestern bei Jaeger, die arbeiten ja hier an The Cycle halt, ja, und die machen ja dieses, die machen das sehr so community-orientiert, dass es da so, da gibt's irgendwie, die machen jeden Tag einen Livestream, die haben verschiedene Möglichkeiten, wie die User auch die Entwickler kontaktieren können, sodass sie wirklich im regen Austausch sind und da halt auch Dinge, die implementiert wurden und die auf Kritik stoßen werden, wieder zurückgenommen teilweise. Und ich habe die dann halt auch gefragt, die haben gesagt, sie kämen halt niemals auf die Idee, bei sich in Spiel eine Mechanik einzubauen, wo du Geld zahlst und dann einen Fortschritt im Spiel hast. Weil damit geben die Entwickler ja eigentlich mehr oder weniger selbst zu, unser Spiel ist so langweilig, zahl mal lieber Geld. Also das finde ich ist so ein, das passiert in so vielen Games as a Service, so dieses, ich zahle Geld und dann überspringe ich einen Teil des Spiels. Das ist für mich eine Bankrotterklärung jedes kreativen Menschen, der sagt, wenn du Geld ausgibst, musst du weniger von diesem Schrott hier machen, so ungefähr. Ja. Und ich finde, wenn ein Spiel das braucht, ist das schon ein Zeichen dafür, dass es nicht gut sein kann, weil ich, nochmal als Beispiel, weil es gerade hatten, Zelda Breath of the Wild, irgendwie, wenn Nintendo sagen würde, hier, zahlen 20 Euro, dann musst du 3 Dungeons nicht machen, da würde ich sagen, okay, wie schlecht sind diese Dungeons denn, dass ich die nicht machen soll, so. Das ist für mich schon ein Zeichen von der Absurdität teilweise der Service-Games, dass sie halt solche Mechanismen anbieten.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Also Games as a Service kann gut funktionieren, aber wenn diese Mechanik drin ist, dass ich Teile des Spiels überspringen kann, dann denke ich immer, ja, dann braucht sie mir doch nicht zu geben. Das ist doch dann schlechtes Game-Design. Da bin ich ganz komplett genau, bei dir. Aber Dimi, es hat doch jetzt hier neue Mechaniken. Es gibt Survival-Mechaniken jetzt. Man kann jetzt trinken und man kann Hügel runterrollen.
Ja, also das ist natürlich revolutionär. Ja. Ich glaube tatsächlich von der Animationsperspektive ich habe damals mit der die Verantwortliche für diese neuen Animationen von Breakpoint in Paris, bei Ubisoft Paris, die hat mir das so ein bisschen illustriert, was sie sich da alles bei gedacht haben und so. Das ist schon eigentlich von der Idee ein sehr ambitioniertes System. Im Spiel selbst funktioniert. Also diese ganzen Survival-Mechaniken, und das ist ein Problem, das halt viele Mainstream-Spiele haben, es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, weil Ubisoft nicht mutig genug war, aus Ghost Recon Breakpoint wirklich ein härteres Spiel zu machen. Mhm. Die Bausteine dafür sind
die in diesem Zielgruppe wäre ja auch dafür da.
Eben. Die Zielgruppe ist auch vorhanden und das wirkt teilweise so verwirrend, weil man sich denkt, warum sind denn diese Dinge dann überhaupt im Spiel? Weil ursprünglich haben sie auch erzählt, je nach Schwierigkeitsgrad sind diese Survival-Mechaniken unterschiedlich wichtig. Mhm. Das ist im fertigen Spiel einfach nicht der Fall. Mhm. Was du dann hast, sind so Relikte von Gedanken, die sie früher mal hatten. Den Hubschrauber zu spawnen zum Beispiel, das war früher noch ein Skill, den du freischalten musstest. Dann haben sie gemerkt, okay, aber die Strecken, die du zurücklegen musst, sind so weit im Spiel und da passiert so wenig. Wir können den Leuten nicht immer irgendwie nur ein Moped dann an die Hand geben oder sie da durch den Dschungel laufen lassen für Ewigkeiten, weil sonst steigen sie halt aus. Also lassen wir sie diesen Hubschrauber irgendwie schon spawnen, aber dann nur an den Schnellreisepunkten, was dann aus einer Menüführungsperspektive einfach nur krampfig ist. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und das Aufschneiden von Zäunen ist cool, keine Frage. Ist jetzt auch weniger notwendig, weil die KI halt, wie gesagt, nicht so smart ist. Aber um es kurz zu machen, diese Survival-Mechaniken greifen halt alle nicht sinnvoll ineinander, weil du ja auch schon gesagt hast, Manu, man muss überhaupt keine Einschränkungen selbst setzen durch das Klassensystem. Du hast jederzeit eigentlich Zugriff auf alles. Von daher mich hat's nur genervt, dass mein Charakter überall runterrollt und kullert, andauernd irgendwo hängen bleibt, weil er auch so träge ist, dann das andauernd meine Ausdaueranzeige sich verkleinert und ich dann halt dieses komische Wassertrinken machen muss und dann, dass du an deinem Lagerplatz auch irgendwie deine Ausdauer erhöhst, indem du deinen Nacken knacken lässt und ja. Also, das ist so ein undurchdachtes System,
Ja, und auch dieser ganze Skilltree beißt sich doch auch mit der Story, die diese Prämisse erzählt, dass du ein Spezialist bist. Du bist ein Kriegsspezialist, ja, und bist ein Experte auf deinem Fachgebiet, irgendwie da in diesem Urwald zu überleben und dann kannst du nicht mal einen Hügel hochrennen. Also das ist doch absurd. Bei Zelda hat es ja wieder Sinn gemacht, diese Metapher, ja, dass man halt diese Ausdauer nicht hat, um irgendwie dann an einem glitschigen Berghang hochzurennen oder dass du halt Herzen sammelst. Da funktioniert sowas ja wunderbar. Aber ich habe hier auch wieder so das Gefühl, hey, wir brauchen wieder ein Skilltree, wir brauchen wieder Mechaniken, wir brauchen Survival, das sind so Bullet Points, die abgehakt werden, die in den Ansätzen vielleicht durchaus interessante Spielelemente hervorbringen hätten können und dann aber wieder wegen Streamlining wieder runtergebügelt wurden.
Ja, bei Zelda waren es halt auch einfach Mechanismen, die tief in die Spielwelt eingebaut waren. Ich meine, der ganze Grund war ja, dass du einfach bestimmte Areale schwerer erreichen sollst und so. Du hättest theoretisch sie erreichen können, wenn du ganz geschickt irgendwie bist, aber es soll dich davon abhalten, sofort überall hinzurennen so ein wenig. Und das ist halt wirklich, man hat das Gefühl, also bei Zelda ist halt einfach wirklich alles, es greift ineinander über, diese Mechaniken. Bei so einem Spiel wie Breakpoint sind es Mechaniken, die einfach reingeklatscht wurden und die sich teilweise nicht ergänzen, teilweise nicht ineinander übergreifen. Und sowas wie Survival ist bei den meisten Spielen wie Breakpoint ja einfach nur gaffen all die ganze Zeit auf diese Graphen hier und auf diese Balken und wenn die leer sind, dann füll sie bitte wieder auf. So. Und das ist
Und ich finde, der Vergleich zu Zelda bietet sich wirklich an, weil bei Zelda wolltest du auch diese Ausdauerboosts haben, weil es am Gipfel des Berges immer was Spannendes zu finden gab oder meistens. Und bei Breakpoint ist das genaue Gegenteil der Fall. Ja. Das ist eine der Sachen, die ich am wenigsten verstehen kann, weil Ubisoft selbst seit Jahren diese eigene Open-World-Formel verbessert, die ja immer in der Kritik stand, zu gleichförmig, zu systemisch, zu langweilig zu sein. Die Assassin's Creed-Kisten. Und Breakpoint ist so ein Sprung zurück in diese Ära, weil du bei den ganzen also bei sehr vielen Orten, die keine Feindbasen sind, findest du nur eine Kiste. Nur eine Kiste oder noch so ein Infopiece, das dir einen anderen Ort aufdeckt auf der Karte. Das ist so schlecht. Also das ist eine der undurchdachtesten Mechaniken im ganzen Spiel. Du baust eine Open World und statt auch irgendwo interessante Infos zu verstecken. Und Assassin's Creed Odyssey hat das viel besser gemacht. Da war halt Du hattest auch Fragezeichen auf der Karte und es gab halt eine, sag ich mal, überschaubare Palette an unterschiedlichen Arten von Aktivitäten, die sich hinter diesen Fragezeichen verbergen, aber es war immer irgendeine Form von interessanter Bemühung, irgendeine Form von Game Designer zu verbergen, sei es nur, dass es ein Lager war, eine Quest, irgendwie eine kleine Geschichte über die Welt und so weiter. Also das war immer noch in sich recht systemisch, aber für Ubisoft-Verhältnisse ein großer Schritt nach vorne. Breakpoint ist da ein Riesenschritt nach hinten und so weit weg von dem, was ein Breath of the Wild hinbekommen hat.
Ja, ich erinnere mich auch, als ich auf diesem Anspiel-Event war, das irgendwie vor einem Monat oder wann auch immer in Berlin war, und da, als ich dann irgendwann spielen konnte, nach einem ganz, ganz furchtbaren Vortrag, den es vorher gab, von einem Veteranen, haben wir dann irgendwie, als ich das Spiel angefangen habe, habe ich halt gedacht, ich spiele jetzt einfach mal quer. Ich tue jetzt mal überhaupt nicht das, was das Spiel gerade von mir verlangt, und bin dann einfach so losmarschiert in die Gegend. Und ich habe richtig gemerkt, wie die Leute hinter mir, die halt so ein bisschen alles begutachten, richtig nervös wurden, weil ich bin einfach losgestiefelt und habe halt einfach mit irgendeinem Hügel hochgelatscht. Es war halt einfach nichts da, so, ja. Und dann irgendwann sagte mir das Spiel dann so als Hinweis: Du kannst übrigens ja auch Leute töten, so ungefähr. Und ich war halt immer noch so: Nee, mache ich aber jetzt. Und ich laufe einfach weiter. Und es war halt, ich habe irgendwie eine Stunde gespielt und ich habe nichts erlebt, weil einfach nichts da war. Und es war fast eine Genugtuung für mich, weil ich so dachte: Ja, komm. Ja, dann nicht, ne? Wenn das Spiel mich nur das machen lässt, nur das interessant, was das Spiel wirklich explizit weitergibt und alles andere ist uninteressant, dann macht keiner Open World. Dann macht einfach ein Schlauchspiel, dann ist das in Ordnung. So. Ja,
ich finde es so schade, weil wir haben so viele Open World Spiele in den letzten Jahren gehabt, also Horizon Zero Dawn zum Beispiel, ja, wo man irgendwie trotzdem es auch schafft, auch wenn da jetzt in der Welt vielleicht nicht so viel zu entdecken war, aber trotzdem hat es eine geile Geschichte erzählt. Ja, es hatte ein Mysterium, man hat irgendwie wirklich auch coole Story-Missionen gehabt. Sind die denn wenigstens gut, wenn man sich so ganz nah an dieses Story-Gerüst dranhält, Dimi? Du hast es ja leider komplett durchspielen müssen. hat sich das denn gelohnt, da den Punisher einzubauen, wenigstens?
Nee, überhaupt nicht. Also gelohnt dahingehend, dass der Punisher eigentlich noch das Beste am Spiel ist, aber das sagt halt nicht viel.
Ist dein Hund eigentlich auch dabei? Warum war der auf der E3 mit einem Hund? War der Hund dabei im Spiel?
Nee, der Hund war nicht im Spiel dabei. Es gab viele Schweinchen, die man finden konnte in der Welt, aber also Wildschweinchen.
Stimmt, Wildschweine sind die ganze Zeit da, ne? Ja.
Genau, aber die Story zerfasert sich halt völlig und du hast wieder sehr viele von diesen typischen Ubisoft-Charakteren. Ich will jetzt gar nicht zu bashen klingen, aber es ist halt eben oft diese Auftraggeber-Charaktere, die dann irgendeinen Quirk haben, irgendeine, weiß ich nicht, vermeintlich witzige Note oder so, wie dieser Skell, der dann dieser CEO ist von dieser Firma, deren Drohnen da gekapert wurden. Das geht halt nirgendwo hin. Und der Walker hat dann auch solche Unterbosse, also der Schurke hat solche Unterbosse. Und das war, finde ich, der Gipfel, weil ich glaube, fast keiner von denen sagt irgendwie was. Du hast dann eine Foltermeisterin, die in einem Flashback vorgestellt wird, wo sie jemanden foltert, wo du denkst, okay, wo geht das Spiel damit hin? Die schießt man in einem Hubschrauber ab. Die taucht irgendwann auf in einem Hubschrauber, du schießt sie ab, das war's. Das war alles, was du an Interaktion mit dieser Person, mit dieser Story-Schurkin hast. Und der Flycatcher, der Drohnentyp, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich den erschossen habe, weil der halt zwischen so allen anderen Gegnern rumstand in so einer Zentrale, und dann hast du ihn halt erledigt und das war's. Und dann hast du seine Waffe bekommen. Also Ubisoft erzählt ja selten in den Open-World-Spielen, erstmal abgesehen von Assassin's Creed, die Creme de la Creme der Stories, aber zumindest irgendwie so Minibosse Design, da haben sie sich schon mal mehr Mühe gegeben.
Also ich fand, bei Odyssey hatte man durchaus nette kleine Geschichtchen, wenn man so diese Nebenmissionen gemacht hat. Ja,
bei Breakpoint. Spiel hatte vor allem Charme. Ja. Ich finde halt, das ist auch was Wichtiges. Breakpoint hat überhaupt keinen Charme. Irgendwie, das ist so, man merkt so richtig, das ist so Malen nach Zahlen, nur hat man halt irgendwie die Zahlen alle falsch verbunden. Und das ist so, wie ich schon sagte, nichts irgendwie drin, was inspiriert wirkt. Und das finde ich so schade.
Aber jetzt ist es nicht, wenn man ein Malen nach Zahlenbild mit anderen Farben ausmalt und falsche Zahlen nutzt, dann ist es ja fast schon wieder kreativ, Matthias, oder?
Ja, aber wenn man dann merkt, eigentlich hätte es anders sein sollen, okay, und eigentlich dann nicht mehr.
Was ich nicht verstehe, du hast vorhin das Beispiel mit GTA Online gebracht, Dimi. Das ist ja ein Paradebeispiel, wie man es eben schafft, aus einer riesigen Open World, die man für einen Singleplayer nutzt, dann auch noch ein gutes Multiplayer-Aspekt irgendwie draus zu machen. Aber das sind ja im Grunde zwei komplett verschiedene Spiele. Warum macht man das nicht so ähnlich, wie es Call of Duty die letzten Jahre vielleicht auch gemacht hat, dass man sagt, wir machen jetzt irgendwie ein kurzes, stringentes Ghost Recon-Kampagne, ja, nutzen da diesen Hollywood-Schauspieler, nutzen irgendwie die besten Story-Autoren, die wir finden können, machen irgendwie so ein 5-6-Stunden-Ding mit einer unglaublich dichten Atmosphäre, das halt in dieser Welt mit diesen gleichen Assets auch arbeitet und spielt, machen coole Story-Missionen, die sich irgendwie dann halt auch bestimmte Sachen triggern, wo man halt Sachen machen kann, die in der Open World nicht funktionieren. Und dann bieten wir als Games as a Service eben auch an, dass man sich in dieser Welt weiterhin irgendwie so Clan-Kriege liefern kann oder sowas in der Art, ja, dass man sich verschiedenen Fraktionen anschließt. Also das habe ich jetzt innerhalb dieses Podcasts, ich bin ja gar kein Spieleentwickler, aber das liegt doch so nahe, dass man irgendwie beides miteinander verbindet, dass man da sagt, man macht nicht eine eierlegende Wollmilchsau, sondern versucht eine coole Kampagne zu machen und dann noch eine Cash-Cow hinten dran zu hängen. Das würde doch funktionieren, oder nicht?
Also ich würde sagen, dafür müsste man halt eine interessante Spielwelt entwerfen, weil der Unterschied ist halt online, GTA Online oder auch Red Dead Redemption 2 Online, das ist halt, die Spielwelt alleine war schon so geil aufgebaut, die hat so Bock gemacht, die zu erkunden, dass es dann auch egal war, wenn keine Geschichte mehr drin war. So, und wenn in einem Spiel wie Breakpoint auch noch dieses bisschen an Geschichte fehlen würde und gar nicht mehr da wäre oder komplett ausgelagert wäre, hättest du halt nur noch diese unglaubliche öde Spielwelt. Und ich glaube, dann will halt keiner mehr drin rumlaufen. Also das ist mein Verdacht, dass die selbst wissen, dass sie da keine interessante Spielwelt gebaut haben.
Ja, ich glaube, da stecken halt sehr viel mehr Herausforderungen drin, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Also zum Beispiel, dass irgendwie wie Call of Duty das macht, dass du so einen ausgelagerten Multiplayer hast, das haben sie ja versucht über Jahre. Das war damals diese Zeit 2011 bis 2013, 14, wo jedes Singleplayer-Spiel irgendeinen Multiplayer hatte. Dead Space 2, Tomb Raider, das Reboot, Arkham Origins und so. Die haben ja nie funktioniert, weil ein Multiplayer schon echt gut sein muss, damit er sich langfristig hält, vor allem auf so einem umkämpften Markt. Das heißt, das ist sehr schwierig. Die Alternative ist eben das, was sie jetzt auch probieren, aus Singleplayer-PvE-Erfahrungen langfristige Service-Games zu machen. Und dafür brauchst du ein Kern-Gameplay, das unheimlich motivierend ist, und zwar nicht nur punktuell, sondern auch über Zeit. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr krasse Herausforderung, das umzusetzen. Und daran ist Fallout gescheitert, daran ist Anthem gescheitert. Anthem war sehr hollow, so von dem, was es angeboten hat. Und daran scheitert auch Ghost Recon Breakpoint. Dieses Infiltrieren von Basen macht zwar Spaß, aber sie haben eben an Wildlands gelernt, du brauchst mehr als das, um die Leute wirklich lange drin zu halten. Und dieses mehr als das haben sie jetzt probiert und es ist halt genau verkehrt abgebogen. Also ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit wäre, aber es funktioniert eben nicht. Und ich glaube auch, dass Ubisoft übersieht, wie wichtig Storytelling ist, um ein Szenario aufzubauen. Mhm. Gerade wenn du mit einer fiktiven Welt arbeitest.
Ja, gerade dann. Ja, klar.
Einige Service-Games scheitern, glaube ich, daran, dass die Vision, die sie vermitteln durch ihr Szenario, einfach nicht besonders interessant ist, weil die Welt irgendwie inkohärent wirkt. Genau. BioWare ist ja auch daran gescheitert bei Anthem. Diese Welt hat ja nie irgendwie Fahrt aufgenommen, weil ausgerechnet BioWare komplett beim Worldbuilding versagt hat. Und ja, hätten sie das anders aufgezogen. Auch Ghost Recon Breakpoint hätte die Chance gehabt, da eine und das muss man bei aller Kritik eben Bolivien lassen. Dadurch, dass es eben Bolivien war, hattest du so bestimmte Automatismen, die funktioniert haben, weil viele Leute Sicario gesehen haben, viele Leute Narcos gesehen haben. Ich sage nicht, dass das inhaltlich besonders gut gemacht wurde von Wildlands, aber das Szenario hat halt für sie gearbeitet.
Bei Aurora, und The Division funktioniert halt auch, weil es halt Manhattan, verschneites Manhattan ist, kennt jeder und so.
Ja. Und bei einem fiktiven Szenario musst du dir mehr Mühe geben, das will ich eigentlich nur sagen. Und das haben sie da nicht hinbekommen.
Mhm, ganz genau. Ja.
Schade.
Ja.
Kann man da eigentlich nur sagen.
Ist wirklich schade, ja.
Ja. Also sehr viel verschenktes Potenzial. Was glaubst du, wie geht's da weiter mit der Ghost Recon-Marke? Oder wie glaubt ihr, geht's weiter, Matthias?
Ehrlich gesagt, ist es mir vollkommen egal, wie es mit der Marke weitergeht. Also ich denke, wie immer wird es so sein, dass wie auch Anthem und Fallout 76, die sicherlich nicht die Erwartungen der Publisher erfüllt haben, weil die Erwartungen auch oftmals unglaublich unrealistisch sind oder viel zu hoch gegriffen. Aber alle diese Spiele werden garantiert ihr Geld plus XXX wieder reinholen, weil es müssen gar nicht so viele Leute kaufen. Die Leute, die es kaufen, müssen nur jeweils Geld in den Live-Service-Aspekten lassen und dann rechnen sich diese Spiele auch. Und ich denke, auch Ghost Recon Breakpoint wird sich schlussendlich rechnen und es wird, sicherlich wird jetzt Ubisoft mal wieder ein bisschen so versuchen, da einige Wunden zu doktern und ein bisschen daran rumzuschrauben, damit wenigstens so die allergröbsten Kritikpunkte vielleicht dann auf Dauer weg sind, aber das Ding wird sich auf Dauer auch tragen und dann machen sie es beim nächsten halt, verpacken sie es ein bisschen anders, nennen die Mechanismen anders, dann haben wir halt auch keine Lootboxen mehr wie bei EA, sondern Überraschungskisten oder wie auch immer die den Müll genannt haben. So, und dann läuft es wieder für ein paar Jahre.
Also ich glaube schon, dass sie damit so auf die Nase gefallen sind, dass sie ein bisschen umdenken werden. Das ist eben so. Du hast immer diese Cash-Cow-Mechaniken, mit denen sie sehr, also mit den Publisher sehr wild experimentieren und dann fallen sie voll auf die Nase. Das war Battlefront 2 für die Lootboxen. Und seitdem hast du eigentlich außer in den Sportspielen keine Lootboxen mehr. Und ich glaube auch dieser Service-Game-Craze, der ist jetzt bei allen Publishern irgendwo an seine Grenzen gestoßen, in der Form, wie sie es probiert haben. Wir haben die Beispiele ja heute schon genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass A, Ghost Recon Breakpoint, dass die Entwickler da viel machen werden. Das macht Ubisoft ja, also sie bleiben ihren Spielen ja schon treu. Sie machen nicht irgendwie wie EA mit BioWare und so, dass sie einfach sagen, ja gut, dann war's das. Dann halt nicht mit der Roadmap. Wir wollten es zwar machen, aber hat dann nicht, keinen Bock. Und ich glaube auch, dass die Service-Games jetzt vielleicht ein bisschen zurückfahren werden. Also ich bin mal, also Watch Dogs 3, dieses Watch Dogs Legion, ich bin so gespannt, wie diese Dinge aufziehen wird, weil so ein PR-Fiasko.
Aber da ist halt auch wieder der Bonus, dass man London kennt, dass wir gerade das Brexit-Thema haben. Also ich glaube, bei Watch Dogs funktioniert es auch ohne Geschichtenerzählung tatsächlich besser, weil es halt so ein zukunftsnahes Szenario ist, weil man sich da gerade so irgendwie reindenken kann und weil es halt London ist. Und
aber gerade weil man sich reindenken kann und dann jemand, der ein bisschen auch nur politisch interessiert ist, halt tatsächlich auch eben sich reindenkt und durchaus die Anleihen versteht. Und wenn dann diese Anleihen alle nicht aufgegriffen werden, dann ist es, glaube ich, kann es eben noch mehr auf die Fresse fallen, weil das, was ich bisher davon gespielt habe, war unsagbar öde. Ich sag's jetzt einfach so. Es war wirklich unsagbar öde. Es war alles wie vorher. Und ob ich jetzt gerade in London zur Brexit-Zeit bin oder ob ich in irgendeinem fiktiven Ort bin, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Außer, dass halt waren, oh, guck mal hier, Telefonzellen. Wow. Und noch mal kurz zu Live-Service-Games. Ich glaube, die werden sich alleine deswegen schon irgendwann selbst überholen, weil es einfach nicht möglich ist, dass Spieler haben auch irgendwann ihre Grenze erreicht, wie viele Live-Service-Spiele sie noch mitmachen können. Weil Live-Service-Spiel bedeutet, dass du auch selbst als Spieler dabei bleibst. Und wenn du schon bei einem Anthem dabei bist und bei einem Fallout 76 dabei bist, kannst du auch irgendwann nicht mehr in einem Breakpoint auch noch dabei sein. Das heißt, es können eigentlich nur, so wie GTA Online halt schon seit Ewigkeiten läuft und auch weiterhin laufen wird, bis GTA 6 dann irgendwann erscheint, es können halt nicht so viele Spiele gleichzeitig laufen, weil die so viele Milliarden Spieler gibt es dann halt doch nicht, dass die alle diese Spiele füttern können. So, und ich glaube, deswegen wird sich das schon zumindest zusammenschrumpfen wieder.
Ich glaube auch, dass die Abo-Services Dampf wegnehmen werden davon, weil die Abo-Services dann wieder ein ganz anderes Finanzierungsmodell haben. Da ist weniger wichtig, dass die Leute wie irre jetzt Zeit verbringen in Destiny 2. Ja. Da ist viel wichtiger, dass sie wie bei Netflix Anreize haben, den Microsoft Game Pass zu abonnieren, weil da ihre liebsten 10 Spiele drin sind. Also ich glaube, das wird auch noch mal viel Druck nehmen von diesem Service-Game-Wettkampf.
Ja, man kann die ja auch sehr kritisch sehen, aber ich glaube, ein Vorteil ist tatsächlich, dass auch wenn Ubisoft hat ja jetzt auch so eine Art Game Pass für ihre Kollektion gemacht auf dem PC, dass dann vielleicht auch die Notwendigkeit für die Finanzierung nicht mehr so da ist, diese Games-as-a-Service-Geschichten so hart zu aufzudrehen. Dimi, noch eine Frage. Rainbow Six hat es ja geschafft, nach anfänglicher starker Kritik an den ganzen Mechaniken, die drin waren, noch voll den Bogen zu kriegen und zu einem auch von Fans, also von den Spieler und Spielerinnen geschätzten Spiel zu werden. Glaubst du denn, dass das bei Breakpoint noch möglich ist, dass man da die Kritik sich zu Herzen nimmt und das noch irgendwie die Kurve kriegen könnte im Sinne der Ghost Recon-Spieler, Spielerinnen?
Ich glaube, es wird eine sehr viel größere Herausforderung als bei Rainbow Six. Bei Rainbow Six war der Kern des Spiels der richtige. Es ist sehr gescheitert an der Oberfläche. Der Netcode war nicht gut. Es gab totale Balancing-Probleme zwischen den einzelnen Operatoren und so. Das waren Probleme, die Rainbow Six hatte. Die ließen sich durch Patches ganz gut beheben. Bei Breakpoint müsstest du zum Beispiel die KI deutlich verbessern. Das sind meistens Probleme, die tiefer reichen. Also ich habe das Gefühl, dieser
Patch erreichbar wäre.
Ja, sehr viele von diesen Service-Game-Mechaniken greifen halt so tief in diese DNA rein, weil in diesem Spiel steckt irgendwo ein gutes Ghost Recon im Ansatz drin. Das ist nicht kompletter Mist, das Spiel. Aber es ist halt so zersetzt und zerfrankensteint, ja. da müsste man schon mit chirurgischer Präzision rangehen, um das halt freizuklopfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Also ich bin mir, also ich weiß, Ubisoft ist da gerne energisch und bleibt da am Ball, aber schwierig, echt schwierig.
Ich habe dich gerade unterbrochen, Matthias, sorry.
Hm? Hast du?
Du wolltest noch was sagen? Nee, dachte.
Ach so, doch, eine Sache, die ich nur sagen wollte, zu den, auch nochmal zu dem Live-Service ist, weil du sagtest, die Publisher müssen da so reinklotzen. Ich finde halt, das müssen sie nicht, weil ich meine, live, wir reden ja von einem Milliardenunternehmen und die haben auch schon Milliarden gemacht, bevor es diese Live-Service-Kram war, aber der Ansatz von einem Ubisoft, von einem EA, Activision, Warner Brothers ist halt nicht Kohle machen, sondern alles an Kohle machen, was man auch nur irgendwie machen kann. Und wenn das halt der Ansatz ist und nicht cooles Produkt und da irgendwie mit Geld machen, sondern Geld machen und irgendwie ein Produkt daraus quetschen, dann kommt halt Live-Service oder dann kommt so eine Art von Frankenstein-Live-Service und deswegen glaube ich tatsächlich, die Not dafür ist nicht da, sondern im Sinne von, wenn wir das nicht machen, dann können wir keine Spiele mehr produzieren, das ist Blödsinn. Ja. Ich glaube tatsächlich, eben der Ansatz ist immer, alles an Geld machen, was wir irgendwie machen können. Und das ist halt der falsche Ansatz.
Ja. Also die Finanzierungsnot bei Breakpoint, eine 120-Euro-Edition zu verkaufen und dann noch ein Jahrespass und richtig, dann noch niedere. Also diese Finanzierungsnot gab es nicht. Ja, nee. Das sehe ich genauso.
Ganz bestimmt. Gerade bei Vollpreistiteln natürlich doppelt nicht. Ja. Klar rechnet sich das vielleicht nicht mehr, wenn du 1000 Leute an ein Spiel setzt, aber dann musst du halt dein Spiel anders skalieren. Das ist ja nicht die Frage. Ja. Mhm. Bei einem Free-to-Play-Titel hat das natürlich nochmal andere Vorzeichen. Das ist
oder
ja
halt geile Inhalte bieten, für die ich auch wirklich Geld ausgeben möchte halt. Ne? Das wäre ja auch mal, das wäre auch mal eine Idee.
Ja, gibt ja auch positive Punkte, wie zum Beispiel bei Trials Fusion, wo halt einfach Level-Packs verkauft werden.
Ja, klar, das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Und deswegen Ubisoft-Titel zu nennen.
Ja. Ist ja Live-Service, wie ich finde, wie Dimi auch sagt, eigentlich eine gute Idee. Ein Spiel schaffen als Grundlage, das über Jahre laufen kann und immer wieder erweitert wird durch gute Inhalte. So, wenn das der Fall ist, dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn es halt ist, ein beschissenes Spiel und dann machen wir noch so viele Mechanismen da rein, die alles versuchen, aus den Spielern rauszubringen, geht, dann ist das halt nicht in Ordnung.
Okay. Dann danke ich euch beiden für eure Eindrücke. Also wir können es nicht empfehlen, Ghost Recon Breakpoint, falls man es jetzt noch nicht rausgehört hatte. Da gibt es deutlich bessere Spiele auch. Hast du denn irgendeinen Taktik-Shooter-Tipp, Demi, für Leute, die jetzt sagen, ich hätte mal wieder Bock auf sowas?
Ja, Wildlands ist mittlerweile ganz gut. Also das hat
ein versöhnliches Ende. Bekommen. Ist ja schon fast ein Happy End hier.
Ja.
Matthias, du?
Nö.
Nö. Ich finde, ihr geht jetzt einfach raus und spielt nochmal Spec Ops The Line.
Das war ein gutes Spiel, ja.
Ja, wo ich gestern bei Jäger war, kann ich genau durchaus
sagen. Stimmt, ja.
Ja. Sehr schön. Gut, dann vielen lieben Dank. Dein Artikel findet man wo, Matthias?
Der kommt, wir sind jetzt an einem Montag, richtig? War der gestern im Print im Tagesspiegel und der ist dann hoffentlich jetzt auch schon online.
Alles klar. Und Dimi, deinen Test findet man natürlich auf der GameStar.de. Und im Heft. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.